Julia, war das heute der schlimmste Reisetag in deinem Leben?
Da der Reisetag jetzt sich ungefähr 2 Tage schon zieht, würde ich sagen, es kommt sehr, sehr nah ran. Ja.
Wie, wieso, weshalb, wir erfahren es jetzt.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Ihr erfahrt's jetzt. Also eigentlich wäre ich in Donaueschingen und würde jetzt aus irgendeiner Ecke wahrscheinlich den Podcast aufnehmen mit dir, Anton. Aber jetzt sind wir schon in München zu zweit.
Richtig, unverhofft, aber trotzdem schön, dass wir den Podcast jetzt so zusammen aufnehmen können. Wieso bist du nicht in Donaueschingen?
Ja, ich bin nicht in Donaueschingen. Ist natürlich schade, weil ich mir jetzt nicht das Training von RB Leipzig anschauen kann, was ich sehr gerne gesehen hätte. Aber es gab diverse Zugunfälle und naja, das große Zugunglück, das hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen in Baden-Württemberg. Und dann gab es bei mir auch noch ein Problem mit der Zugfahrt und ich war gestern für eine Zugfahrt, wo ich eigentlich eine Stunde gebraucht hätte, 4,5 Stunden unterwegs, habe dann keinen Anschlusszug mehr bekommen, musste in Karlsruhe im Hotel schlafen und heute wäre ich nach Donaueschingen gekommen, aber dann leider nicht mehr zurück.
Yes, das heißt, der Weg von Donaueschingen Richtung München wäre quasi zu gewesen und wir hätten dann nicht weiterfahren können. Deswegen bist du jetzt dann von Karlsruhe nach München gekommen, hast das Training skippen müssen. Wir sitzen hier mit ein bisschen weniger Eindrücken, aber glaube ich mit trotzdem jeder Menge Expertise. Und zurück zu meiner Frage, war das jetzt Number One schlechtester Reisetag all time oder gibt es da noch was, was es toppen kann?
Also ich glaube, wäre ich heute nach Donaueschingen gefahren und dann hätte ich irgendwie versucht, nach München zu kommen, dann wäre es Number One. Aber es ist Nummer zwei. Ich hatte einmal einen schlimmeren Reisetag mit der Bahn und einmal einen schlimmeren Reisetag mit dem Flugzeug.
Ja, Fakten. Wir wissen,
Fakten?
ob das wirklich so ist.
Also einmal sind wir nicht mitgekommen. Da sind wir mit der Familie noch nach Amerika geflogen und die Flüge wurden nicht bestätigt, weil mein Papa bei Lufthansa ist. Und dann ist es immer so
Ja.
ein bisschen, dass die erst bestätigt werden müssen. Und dann hatten wir 2013 erstmal 12 Stunden am Flughafen verbracht. Die Hälfte von meiner Familie ist mitgekommen, mussten dann irgendwo noch notlanden, weil davor ein Flugzeug abgestürzt ist. Ich die ganze Zeit am Flughafen und dann am nächsten Tag irgendwann mitgekommen, aber nicht nach Los Angeles, wo wir eigentlich hin wollten, sondern nach San Francisco. Das war auch ein Brecher. Und einmal Amsterdam habe ich, glaube ich, 9 Stunden oder so zurückgebraucht.
Okay, aber immerhin nie selbst verschuldet. Ich habe zwei Reisetage, die da auf jeden Fall rankommen können. Einer selbst verschuldet
Oh.
und der andere, der andere liegt nicht so lange zurück. Ich hatte Marokko-Urlaub jetzt diesen Sommer und es ist nicht so Haupt-Marokko-Season, deswegen gab es keine günstigen Flüge zurück von Marrakesch nach München. Wir sind also dann, hatten zwei Optionen, entweder über Madrid oder über Amsterdam. Amsterdam war dann spät nachts, wir haben da um eins Stopover gehabt und sind umgestiegen und Madrid wäre so nochmal einen halben bis Tag Madrid und dort dann nochmal in die Stadt gehen, aber ich hatte auf gar keinen Bock auf Madrid.
Diese Tage sind auch verloren, finde
Genau, die
ich.
Tage sind tot und dann bin ich irgendwie so, ja, schon 14 Tage Koffer gehabt, irgendwie alles stinkig und so, einfach nach Hause. Ich habe also meine Freundin überredet, nee, wir machen Amsterdam, ganz ehrlich, ist egal, wenn es so spät ist. Wir fliegen um 8 irgendwie in Marokko los, waren dann um 1 in Amsterdam, gelandet, zack, Flug gecancelt. Also Anschlussflug am Flughafen weg und dann. Unser Flug wäre eh schon um 7 gegangen. Hätte meine Freundin also zugemutet, von 1 Uhr bis 7 Uhr am Flughafen zu chillen, mäßig. Schon schlimm genug.
Aber
Dann aber.
Amsterdam ist ja wenigstens groß, der Flughafen, ne?
Ja, genau, also groß so. Und
So.
aber Flug 7 Uhr, überbucht gewesen, rausgeschmissen worden. Nächster Flug nach München, 12 Uhr, weiß nicht was. Das heißt, wir dann von 1 Uhr bis 12 Uhr da am Flughafen
Scheiße.
gechillt. Und damit auch noch nicht genug. Auf dem Flug von München, von Amsterdam nach München. Die Landung war Horror. Er hat
Ja?
locker so 10 Minuten gedauert, bis es war komplett geshakt. Mir ist so schlecht
War
geworden.
das Wetter aber
Ich
schlecht?
bin. Nee, gar nicht. Also ich fliege nicht oft, aber es war so ruckelig und so wackelig. Und ich kann keinen Taumler, keine wilde Maus, kein gar nichts auf so Jahrmärkten fahren. Mir ist so schlecht geworden. Es war wirklich
Nein.
Limit. Ich bin danach aus dem Flugzeug gekommen, war komplett shaky. Ging gar nicht. Und jetzt aber, das
Ah.
war schon einfach bad, so ein Tag. Und auch dann am
Ja.
Flughafen irgendwie nicht so richtig gepennt
Vor
und
allem, du bist doch
irgendwie.
so lange nicht mehr geflogen und dann so eine
Ja, safe.
Erfahrung.
Irgendwie so
Wow.
würdelos auf irgendeiner Sitzgelegenheit da ein paar Stunden mir gezogen. Aber anderer Tag ist witziger, weil das war wirklich, wir waren so 18, 19 oder sowas, Urlaub in Kroatien gemacht mit Freunden und von München aus. Ich weiß nicht, ob es Leute kennen, wie man nach Kroatien fährt. Wir sind über den Brenner gefahren. Wegen am Navi. Wir haben halt einfach eingestellt, Navi, zack, Kroatien, wo wir halt hinwollen. und haben uns nichts dabei gedacht, weil wir auch die Route nicht so gut kannten. Einfach dann irgendwann sind wir beim Brenner und jeder, der den Weg kennt, wird schon stutzig werden, weil das ist überhaupt nicht der Weg nach Kroatien. Oh. Das heißt, wir wurden vom Navi Richtung Ancona geschickt, um dort mit der Fähre dann rüber nach Kroatien zu fahren, was todeslang gedauert hätte. Irgendwann auf der Hälfte nach Ancona haben wir es gecheckt und sind dann irgendwann umgedreht, also wieder von auf dem Weg nach Ancona zurück nach Rosenheim gefahren, weil du die Autobahn wieder hochfahren musst. Erst dann kannst du runterfahren Richtung Kroatien. Das heißt, wir haben für den
wieder
Weg
von null gestartet.
Ja, wir haben von null gestartet. Ja. Wir haben 12 Stunden gebraucht für so einen 8-Stunden-Weg oder sowas. Und wir sind einfach durchgefahren. 5 Minuten Pipi-Pause und sonst einfach durchgeballert.
Das ist krass.
Ja.
Aber auch geil, dass keiner von euch mal vorher irgendwie geguckt hat. Ja. Wahrscheinlich gerade 18 geworden, überhaupt gefühlt noch nie auf einer Autobahn gewesen.
Ja.
Chillig. Dann habe ich ja heute eigentlich noch einen ganz guten Tag erwischt.
Richtig.
Ja, also genau, RB Leipzig ist heute dran. Wie gesagt, ich war nicht im Training, aber wir beide haben uns natürlich fleißig eingelesen. Und wir haben ja auch noch einen Experten am Start, den lieben Jakob. Und den würde ich jetzt erstmal zu Wort kommen lassen.
Liebe Kickbase-Community, hier ist Jakob aus Leipzig und ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Ich war bereits letztes Jahr dabei und habe euch ein bisschen was zu RB Leipzig erzählt. Für die, die letztes Jahr noch nicht dabei waren, vielleicht kurz zu mir. Ich bin einer der 10 RB-Fans, die es auf der Welt gibt. Ich bin seit 14 Jahren Fan, seit der Regionalliga dabei, bin in Leipzig geboren und aufgewachsen, habe die Aufstiege miterlebt, was ja sehr beeindruckend war. Und habe auch seit 6 Jahren eine Dauerkarte im Stadion. Das heißt, ich bin bei den Heimspielen eigentlich immer am Start und auch gern mal auswärts unterwegs mit den Jungs. Liebe Grüße in die Runde. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel auch im San Siro in Mailand. Kickbase spiele ich bereits seit 6 Jahren sehr intensiv in der Liga. Da auch liebe Grüße an die Runde Yogis 12. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Wir bekommen einige neue dazu. Werden jetzt wahrscheinlich die Liga mit 18 Leuten starten, mit der Maximalzahl. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ich hoffe, meine Kumpels schnappen mir nicht die günstigen Leipzig-Spieler weg, denn davon gibt es aktuell einige. Das schon mal als Teaser. Ich sehe es dieses Jahr sehr interessant durch die durchwachsene letzte Saison, die ja wirklich die schlechteste war seit dem Aufstieg in die Bundesliga. Und das erste Mal hat man das internationale Geschäft verpasst, sind die Kickbase-Marktwerte gerade sehr gesunken und auch mit dem neuen Trainer Ole Werner gibt es sehr viele auch Veränderungen und aber auch lukrative Dinge bezogen auf Kickbase, die man sich anschauen kann. Dazu aber später mehr.
Ja, vielen Dank Jakob erstmal, dass er wieder dabei ist. Und Jakob hat es schon angeteasert, es gibt viele günstige Punkte und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Leipzig dieses Jahr so eine kleine Punktemaschinerie werden kann. Die Neuzugänge sind nämlich vielversprechend und keine Rotation. Also wahrscheinlich müssen wir keine Rotation befürchten, da es keine Doppelbelastung gibt.
Yes, und es führt uns auch direkt dazu, warum es keine Doppelbelastung gibt. Nämlich letzte Saison, die war sehr, sehr bad für Leipzig-Verhältnisse. Andere Teams würden sich über einen 7. Platz freuen. Leipzig kann mit einem 7. Platz auf jeden Fall, wenn man auf den Kader schaut und wer da drin gewesen ist, nicht zufrieden sein. Zum ersten Mal in 9 Bundesliga-Jahren oder im 9. Bundesliga-Jahr hat man es verpasst, sich für Europa zu qualifizieren. Also keine Champions League, was, glaube ich, vor der Saison als Ziel ausgegeben wurde. Nicht mal Europa, nicht mal Conference League. Man kann also fast schon sagen, dass das letztes Jahr eine Horrorsaison für Leipzig gewesen ist. Und das soll natürlich nächstes Jahr anders werden. Ein paar Fakten dazu, dass es auch wirklich nicht irgendwie underperformed gewesen ist. Beim VfB kann man ja oft noch zugutehalten, dass die schlecht abgeschnitten haben, aber eigentlich einen guten Fußball gespielt haben. Für Leipzig-Verhältnisse war das wirklich krass wenig letztes Jahr. Nach Expected Points von Understat wären sie sogar 10. geworden, also nochmal eine Spur schlechter abgeschnitten. Und wenn man so in die Bundesliga-Datenbank reinschaut, 53 Tore ist auch Platz 10, also Bundesliga-Mittelmaß, 403 Torschüsse, Platz 13, unteres Mittelmaß, 48 Gegentore, nicht mehr so stabil, wie sie in den letzten Jahren gewesen sind, Platz 6 in der Bundesliga, Ballbesitz und Passquote, beides auf Platz 5 gelandet, weiterhin natürlich dann ein dominantes Team, aber letztendlich nicht so, dass es sich auch klar in den Punkten wiedergespiegelt hat. Und was man ihnen zugutehalten muss, mit diesen 8.300 Sprints sind sie trotzdem das gewesen, was sie sind. DNA Leipzig, intensives Spiel und so weiter. Aber letzten Endes kann man in Summe, glaube ich, sagen, dass das nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Papier einfach zu wenig war letztes Jahr.
Hattest du Leipziger?
Yes, aber notgedrungen. Also wie Jakob haben wir auch in der 18er Liga gespielt letztes Jahr. Und ich musste halt nehmen, was ich bekomme. Ich habe mir Openda für Marktwert eingepackt. Ich hatte keine Möglichkeiten. Ich habe ihn gehalten. Ich war super frustriert. Und Openda, glaube ich, letzte Rückrunde sogar einen 51er Schnitt gespielt. Also auf die Saison gesehen waren es, glaube ich, so 78 oder sowas. Mhm. Aber auf die Rückrunde gemünzt wirklich irgendwie nur um die 50. Und das war komplett frustrierend, wenn du dann keine Möglichkeiten hast. Weil, also was soll ich machen? 40 Millionen einmal abgeben.
40 Millionen ja, liegen da und du kriegst halt keine anderen
Big Boys mehr. Und dann war natürlich die Strategie auch ein bisschen die falsche, dass ich in der Liga gesagt habe, okay, ich warte, bis sie alle bedient haben und nehme halt die Spieler, die ich für Marktwert bekomme. Nächste Saison muss ich overpayen, aber nächste Saison ist bei uns ja wahrscheinlich auch keine 18er Liga mehr. Deswegen musste ich meine Strategie sowieso komplett über den Haufen werfen.
Das mache ich gerade ein bisschen. Also ich spiele dieses Jahr in 4 Ligen. Ich weiß,
komplett verrückt ist, by the way.
Viel zu viel, ich weiß. Ich merke es jetzt gerade schon. Ich dachte, ich kann es irgendwie handeln, aber ich merke jetzt schon ein bisschen, dass es zu viel ist. Und eine wird ja noch erst gestartet, unsere Office League. Aber deswegen dachte ich mir, dass Leipzig da sehr interessant werden könnte, weil sie halt nicht so teuer sind und weil ich da vielleicht nicht so Rotationskopfschmerzen habe wie bei anderen Top-Teams. Aber irgendwie in dieser einen Liga versuche ich jetzt auch, nämlich deine Taktik zu fahren, dass ich eher dann zugreife, wenn alle anderen schon bedient sind. Aber ich merke auch gerade, dass es jetzt langsam schon ein bisschen schwierig wird.
Weißt du, was ich aktuell gerade immer für einen Moment habe, was mich eigentlich zum schlechten Kickbase-Manager macht? Mhm. Ich habe immer so Momente am Tag, wo ich so hochschrecke, fuck, zweite Liga. Ich muss auf den Transfermarkt gucken, ob ich was verpasst habe. Und mit 4 Ligen ist es ja noch mal schlimmer.
Meine also, zweite ist ganz schlimm.
Ja, ich habe bestimmt schon so eine Handvoll Spieler verpasst deswegen. Auch nicht ultra bad, weil ich bei den Wichtigen dann schon irgendwie am Start bin. Aber es sind mir schon ein paar Lappen gegangen. Und immer, wenn ich diesen Moment habe, so hochschrecke, reingucke und dann entweder denke, ja, okay, noch 3 Stunden, ich schaue später nochmal, bevor ich biete, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin kein guter Kickbase-Manager. Weil eigentlich, also wenn du gut bist, machst du wahrscheinlich einfach nur morgens, zack, reingucken, abends reingucken. Und das dürfte theoretisch reichen.
Dürfte reichen auf jeden Fall, aber manchmal bietet man dann auf welche, dann kommt schon wieder einer nach. Ja, falls du Kader, den nicht bekommst, ja, kannst du ja, dann ja. erst wieder auf den bieten und so. Aber ja, bei der zweiten Liga jetzt, mein Team besteht gerade aus 3 Spielern und ich habe ja nicht mehr lang.
Ja, hey, das muss bis Freitag stehen. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir gerade gesagt haben, wir spielen dieses Jahr keine 18 Offensliga und wir haben bisher noch nie über Offensliga geredet bei der ganzen Club-Podcast-Tour.
Stimmt, Anton, hol uns doch mal ab.
Wir zocken nächstes Jahr vermutlich zweigleisig. Also wir haben jetzt 21 Interessenten, die Bock haben, Offensliga zu spielen und werden deswegen vermutlich im Sommer jetzt 2 Ligen starten. Einmal 10, dann einmal 11. Und dann Richtung Winter einmal eine Winners- und eine Losers-Round spielen. Der genaue Modus ist noch nicht klar, aber es wird auf jeden Fall nicht weniger verschwitzt, aber natürlich mit 10, 11 Managern in der Liga ein Ticken einfacher, sich ein gutes Team zu bauen.
Habe ich mehr Bock drauf, ehrlich gesagt. Du auch?
Ja, aber ich habe auch ein bisschen mehr Angst, im Winter in der Losers Round zu landen und dann meinen Spaß zu verlieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja, bei uns ist es nicht so einfach, aber deswegen trotzdem hoffe ich, dass einfach bei 10 Spielern, dass wir da ein bisschen besser werden und dass uns halt, wenn wir uns zum Beispiel Nopenda wiederholen würden, dass der nicht so ablust wie letztes Jahr. Ich hatte nämlich auch am Anfang in meinem Team. Ja,
vielleicht geteased, dieses Jahr habe ich Turbo-Bock auf alle Leipzig-Spieler.
Ich auch.
Hat gar nichts mit dem Verein und so weiter zu tun und natürlich noch viel weniger mit der letzten Saison, aber wenn ich auf Nopenda gucke und der kostet unter 30 Millionen und ich sehe 7-0 gegen Toulouse und gucke mir da ein paar Highlights an, da bin ich halt mit einem Wettbewerb sofort richtig angefixt. Und weil uns die Trainingseindrücke fehlen, können wir dann vielleicht genau in das Testspiel oder die Testspiele reinhavern und mal gucken, was Leipzig in der Vorbereitung bisher so gemacht hat. Ist noch gar nicht so lange drin. Ich glaube, am 14.07. haben die angefangen mit Vorbereitung und sind jetzt seit wann die im Trainingslager verweilen, sind jetzt seit 26.07. im Trainingslager und sind dann noch bis 2. August.
Ja, ganz frisch, haben wir erst 2 Testspiele gemacht. Einmal gegen den Regionalligist Meuselwitz, da haben sie 3-0 gewonnen und einmal das Testspiel gegen Toulouse, das haben sie 7-0 gewonnen. Und ich glaube, gegen Toulouse, das war auf jeden Fall interessant, weil wir können da schon so ein bisschen was, finde ich, zur Formation sagen in der nächsten Saison, weil bei Werner ist ja auch gerne, der hat sein festes Spielsystem und wenn der einmal eine Formation bei Testspielen mehr als irgendwie einmal spielt, ist es ja eigentlich gesetzt und tatsächlich hat er im 4-3-3 gespielt in beiden Testspielen und RB Leipzig hat auch schon gesagt, dass er sich auf das 4-3-3 konzentrieren wird.
Ja, ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut und mir gerade nochmal in doppelter Geschwindigkeit die Ole Werner Antritts-PK angeschaut, wo auch schon durchgeklungen ist, dass man Viererkette spielt, dass Leipzig an sich als Verein wohl die Viererkette bevorzugt. Also nicht, dass man das alleine entscheiden würde oder irgendwem aufdrückt, aber es war schon so, dass, glaube ich, Ole Werner gut hätte begründen müssen, wenn er Bock hat, Dreierkette zu spielen. Mhm. und hat aber auch dann auf der PK erzählt, ja, in Bremen war es Dreierkette, aber auch da waren viele Aufbauelemente Viererkette oder mal Viererkette verteidigt, sowieso schwimmend und alles verschiebt sich. Und auch in Kiel hat er früher schon Viererkette gespielt, also da auch überhaupt keine Hard Feelings, dass das in Leipzig genauso funktionieren kann.
Ja, was man bei den Testspielen aber auch gesehen hat, dass so jede Person, jede Position eigentlich doppelt besetzt ist. Also Leipzig hat ja einen Riesenkader. Ich glaube, Anton, was hast du gesagt?
Verschiedene Quellen. Transfermarkt sagt 38, wahrscheinlich sind da Jugendspieler mit drin. Mhm. Und du hast und Kicker und du haben gesagt, jetzt 33 mit ins Trainingslager gereist.
Ja, also Transfermarkt hat auch gesagt, nämlich 33 mit im Trainingslager, aber genau, ohne Nachwuchsspieler. Und 33 ist...
Ja, 33, von denen auch gar nicht alle gegen Toulouse mit dabei sein durften. Also Blažić und Zingerle sowieso, weil Van de Voort und Gulaschi sich halt die beiden Halbzeiten geteilt haben. Henrichs und Gomez, weil sie noch in Reha sind und verletzt. Die Leihrückkehrer Elmas, Werner und Silva waren auch nicht dabei. Also selbst wenn irgendjemand auf die Shield vergesst es, nicht kaufen, die waren nicht mal im Testspiel mit am Start. Und wo man wirklich die Ohren aufmachen sollte und sich überlegen, die aus seinem Kickbase-Team schnell wieder rauszupacken, auch wenn sie zugelost werden, sind Kampel, Haidara und Klostermann. Waren nicht im Kader, könnte also auch ein Zeichen sein, dass jemand von denen oder sogar alle drei den Verein noch verlassen werden, / sollen.
Ja, und was uns aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt schon reingehen wollen. Auf jeden Fall hat so die Startelf, wie sie angefangen hat gegen Toulouse, würde ich sagen, war ja schon so ein bisschen die A11, bis auf Raum, der nicht gestartet hat.
Ja, bis auf Raum. Ich glaube, es gibt ein, zwei Positionen, die zumindest sich ein verhältnismäßig offenes Duell liefern oder wo auch die Elf aus Halbzeit 2 Startelf-Ambitionen anmelden darf. Aber willst du vielleicht einmal einfach durch beide Startelfen durchgehen und wir können dann vielleicht kurz Bezug nehmen und sagen, wen wir irgendwie vakant sehen oder wer noch von der vermeintlich zweiten Elf reinrücken könnte?
Können wir machen. Also Halbzeit 1 in der Kiste Gulaschi, dann rechter Verteidiger, Halbzeit 1 Baku, dann Nedeljkovic, dann haben wir Orban und Retrüder, Bichabu und Lukeba, Finkgräfe und dann Raum. Machen wir weiter auf der 6. Da haben wir Vermehren und zweite Halbzeit kam Seiwald. Dann Xavi auf der 8 und Bansusi kam rein. Schlager neben ihm und dann kam Baumgartner rein. Rechter Flügel hatten wir Bakayoko und dann kam Udriagu rein und Maximovic. Beide, glaube ich, nur so ein paar Minuten. Und dann haben wir in der Sturmspitze Openda und dann kam Šeško rein und einen habe ich vergessen.
Nusa und Diomande, linker Flügel.
Ja.
Dann sind wir komplett. Und bei Udraogo und Maximovic war es, glaube ich, einfach so, dass Udraogo ja auch aus einer Verletzung kommend ist, mehr oder weniger, und sich Maximovic, der ja komplett Youngster ist, mit 17, 18, auch einfach dann die Halbzeit nochmal geteilt haben. Aber insgesamt fand ich aus der Elf, die in der zweiten Halbzeit gespielt hat, so Nedeljkovic rechts hinten, schätze ich, ist mit Baku schon eher ein offenes Duell, auch wenn Baku eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt hat. Lukeba, linker IV, sehe ich auch in einem verhältnismäßig offenen Duell mit Bichabu und Raum natürlich mit Finkgräfe, wo ich ehrlicherweise Raum vorne sehe. Seiwald Vermehren wird sich auch, glaube ich, zeigen in der Vorbereitung und sollte Xavi gehen, ist natürlich Bansusi eine heiße Aktie neben Schlager auf der 8 fix zu spielen.
Das auf jeden Fall, ja, auch rechte Verteidigung, ich bin eher Fan von Nedeljkovic, ich weiß nicht, keine Ahnung, wieder des Duelles und Bichabu bin ich so ein bisschen auch überfragt, also irgendwie scheint es ja, Bichabu auch in den beiden Testspielen, der hat von 4 Halbzeiten, sage ich mal, 2 Halbzeiten gespielt. Lukeba hat nur eine bekommen. Und auch, sage ich mal, wenn man sich in den Foren rumtreibt, die gehen alle davon aus, dass Bichabu startet.
Ich glaube auch. Also nicht, dass ich irgendwie sagen würde, Bichabu wäre der krass bessere Verteidiger oder hat ein viel besseres Aufbauspiel. Aber ich glaube, dass der sich einfach in der Rückrunde gut gezeigt hat in den letzten Spielen. Und jetzt natürlich mit seinem Kopfballtor auch gegen Toulouse natürlich nochmal ein Argument mehr gesammelt hat, dass der da vielleicht erstmal die Nase vorne hat. Insgesamt, wen würdest du sagen, hast du in dem Test gegen Toulouse besonders stark gesehen?
Schlager, auf jeden Fall.
Und da war ich auch krass überrascht.
Das war krass, der hat, glaube ich, 2 Scorer geliefert. Und Diomande ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, wieso ich auch, deswegen glaube ich auch, dass Nusa vielleicht nicht komplett gesetzt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall auch ein Duell wird mit Diomande und dass ich persönlich werde Diomande auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und bei dir?
Ich fände es sehr krass, wenn Nusa sonst auch irgendwie den Achter gibt statt Xavi, weil ich glaube, Nusa hat schon eine enorme Qualität, die ich denke, dass wir in letzter Saison schon gesehen haben und diese Saison auch punktetechnisch nochmal deutlicher vor Augen geführt bekommen. Ich war aber wirklich am krassesten beeindruckt von Xaver Schlager, weil ich den letzte Saison, der hatte diese ultra kurze Kreuzbandriss-Reha, danach aber immer wieder irgendwie Wehwehchen mit Knie und so weiter. Und es sah eigentlich so aus, als wäre das jetzt so eine nicht endende Leidenszeit. Und der hat komplett Gas gegeben. Ich war überrascht, wie hoch der angelaufen ist. Eigentlich habe ich Schlager bei mir im Kopf als so einen defensiven Sechser, der abräumt und dazwischen haut. Aber der war mit Ball gut, der war im Pressing extrem stark und der ist schon sehr, sehr gut. Und das, also der zählt damit auch zu einem von den Spielern, wo ich sage, safe, da werde ich ein bisschen overpayen, weil ich mir schon viel erwarte von Xaver Schlager. Und du meinst, nach dem Spiel hat gesagt, er ist noch nicht mal bei 100%.
Ja, er hat wohl gesagt, er ist nicht bei 100%, habe ich gelesen, dass er noch ein Jahr ungefähr braucht. Und dann dachte ich mir, wenn das keine 100% sind, dann können wir uns ja freuen auf das, was noch kommt. Mhm. Ich wollte eigentlich nicht mehr drauf reinfallen, weil ich glaube, ich letzte Saison gefühlt dreimal Schlager gekauft habe und dann wieder verkauft. Aber ich werde dieses Jahr auf jeden Fall auf ihn gehen.
Ja, was man vielleicht noch hinzufügen kann für Spieler, die gut gewesen sind. Eckballvariante beim 3-0 Xavi auf Bichiabu hat funktioniert. Das könnte auch auf irgendeine Standardstärke hindeuten. Leipzig im nächsten Jahr nochmal verstärkt unter Beweis stellt. Und sonst, wie du es schon gesagt hast, Diomande fand ich auch, weil dieses Träumen im quasi kompletten Alleingang durch den 16er durch echt stark gewesen ist. Und auch Bakayoko fand ich ziemlich umtriebig. Mhm.
Ja, Potenzial ist auf jeden Fall zu erkennen gewesen, finde ich.
Yes.
Und der ist ja auch noch relativ günstig dafür, dass er in der Offensive...
Die sind alle so günstig, ja, sind alle viel zu günstig.
Das stimmt.
Juckt schon.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch am besten mal direkt zu unserem Transferkarussell, zu den Zugängen, weil wir haben jetzt schon ein paar Neuzugänge erwähnt. Aber wir können ja noch mal genauer auf die eingehen, oder?
Ja, sehr gerne. Soll ich einfach anfangen?
Kannst du machen.
Also, bevor wir irgendwann zur Startelf kommen, müssen wir uns natürlich erstmal durch diesen riesen Kader von fast 40 Mann durchwühlen. Und auf der Seite der Neuzugänge stehen erstmal natürlich, einfach um es ordentlich zu machen, die Leihrückkehrer. Elif Elmas kommt von der Turin-Leihe zurück, Timo Werner kommt von der Tottenham-Leihe zurück, André Silva von der Bremen-Leihe. Alle nicht wahnsinnig überzeugt, deswegen sollten die im Sommer vermutlich noch abgegeben werden. Ist aber auch schwierig, gerade für Spieler mit einem hohen Gehalt wie Timo Werner, da irgendwie Abnehmer zu finden, die sagen, sie zahlen das. Deswegen bleibt spannend, wen du da irgendwie noch losbekommst und vor allem auch, was Timo Werner, sage ich schon, was Ole Werner macht, wenn er die Spieler nicht losbekommt. Auch da hieß in der PK am Anfang, es wird keine Trainingsgruppe 2 erstmal geben. Der kann auch in der Vorbereitung mit so vielen trainieren. Aber irgendwann musst du natürlich schon einen Cut machen oder gucken, die Spieler noch anderswo an den Mann zu bringen. Dann kommen wir einmal zwischenrein zu den echten Neuzugängen, Johan Bakayoko aus Eindhoven, Maximovic von Roter Stern Belgrad, Diomande von CD Leganés, Max Finkgräfe aus Köln, was mich ehrlicherweise sehr gewundert hat, Bansusi von Löwen, dann gab es auch noch die beiden Spieler mit Nedeljkovic und Vermeeren, die man entweder nach Leih verpflichtet hat oder nochmal ausgeliehen. War eine ganze Menge, oder?
Ist eine ganze Menge und vor allem auch offensiv haben sie da ziemlich nachgerüstet. Also ich würde sagen, wir können ja erstmal Bakayoko, das ist ja so, ich würde sagen, der größte Stil auf jeden Fall, den Leipzig diese Saison getätigt hat. Super schneller rechter Flügelspieler. Es waren ja Leverkusen, Monaco, BVB, alle waren an ihm dran. Der sollte ja schon vor einem Jahr kommen. Als Ersatz für Dani Olmo hat 40 Millionen gekostet, jetzt haben sie ihn für 19 Millionen bekommen. Mhm. Und ich glaube, bei uns kostet er gerade 23 Millionen.
Das ist ein Schnapper. Also wenn der Stamm spielt auf der Seite, ist ein Schnapper.
Ich schätze, er spielt Stamm.
Dann muss man sich ins Team packen und darf da vermutlich auch ohne Dreifachbelastung einen Ticken mehr drauf geben. Ich glaube allgemein, dass die Spieler, die sich nach der Sommervorbereitung als Startelfspieler rauskristallisieren, können richtig viel Spiele machen und dementsprechend auch richtig viele Punkte.
Ja. Und ich glaube, Maximovic, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkam, der wurde ja ziemlich gehypt, so als kleiner
Talent,
ja genau, als junges Talent. Ich glaube, er ist 17, ist für seine Beidfüßigkeit bekannt, speziell als Linksfuß eher. Hat bei Belgrad auch 9 Tore, 10 Vorlagen in 44 Pflichtspielen gemacht. Ist flexibel, einsetzbar in der Offensive, kann auf die Flügel ausweichen. Ist aber, wie gesagt, erst 17 Jahre und ich glaube, deswegen wird er bei Leipzig oder soll auch erst bei Leipzig mittelfristig eine Rolle spielen und muss noch ein bisschen an seiner Physis arbeiten. 5 Millionen kostet viel er jetzt hoch bei uns in der App. Ja, ich denke auch, er wird auf jeden Fall Minuten bekommen, aber
ja. Startelf-Relevanz wird er erstmal nicht haben, denke ich.
Denke ich auch nicht. Dann haben wir Diomande, der ist ja auch noch sehr jung. Der ist 18 Jahre alt, hat jetzt eine halbe Profisaison gespielt bei Leganés und hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. RB hat 20 Millionen geblecht.
Ja.
Also die versprechen sich schon auch einiges von ihm. Also die sagen auch, der ist ein Rohdiamant und jeden Cent wert. Ja, und dann haben wir noch Bansusi, der war ja auch sehr umworben. Ich glaube auch VfB und BVB waren beide an ihn interessiert und der ist auch fester Bestandteil der U21 der Niederlande, also auch noch sehr jung und ist bei Leipzig auch im Mittelfeld ja, ja, könnte schon fest eingeplant werden.
Ja, insgesamt muss man sagen, dass Leipzig mit den Transfers sich überhaupt nicht hat verrückt machen lassen von der letzten Saison. Also klar, Leipzig hat unglaublich viel Geld ausgegeben, Leipzig hat Spieler gescoutet und geholt, die auch andere Vereine wollten, aber man hat nicht irgendwie gesagt, okay, jetzt muss es funktionieren, ich brauche jemanden, der mich sofort nächstes Jahr wieder 100% in Champions League schießt, sondern man hat weiterhin gesagt, junge Talente, Spielerentwicklung im Vordergrund und einfach vielversprechende Spieler geholt, die, glaube ich, nächste Saison richtig, richtig anschieben können, weil wenn du die gut einstellst, gut zusammenbekommst, du irgendwie auch noch Führungsspieler drin hast, wie ein Xaver Schlager, wie ein Willi Orban, wie ein David Raum, wie ein Peter Gulaschi von hinten raus, dass du da schon richtig, richtig Zug drauf bekommen kannst.
Ich bin natürlich auch sehr gespannt bei den Neuzugängen, weil auch ohne Werner ja jetzt nicht so bekannt ist als der Talenteentwickler vom Nachwuchs und ja lieber eigentlich auf so ein ruhiges, festes Spielsystem hat. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie er mit den jungen Wilden da umgehen wird, aber eigentlich, er kann sich ja nicht wehren gegen die jungen Spieler.
Ja, nein, auf keinen Fall. Also will er, glaube ich, auch gar nicht unbedingt, oder?
Ja, ich weiß nicht. Setzt ja eigentlich lieber auf erfahrene Spieler. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach immer so sich ergeben hat oder.
Ja, ich glaube, dass der in Leipzig jetzt schon einfach mal die Möglichkeit hat, was zu machen. Dass,
ja, das stimmt.
Man in Bremen nie die Möglichkeit hatte, Geld in die Hand zu nehmen, dass Ideen, die er gehabt hat, einfach gar nicht umgesetzt werden konnten. Und jetzt kannst du halt wirklich aus dem Vollen schöpfen. Genau, und das war dann auch so ein bisschen der Tenor in besagter Antritts-PK, dass er gesagt hat, er ist jetzt in einem Umfeld, in dem man auch was entwickeln kann. Das heißt, glaube ich schon, dass er bei dem Wechsel auch darauf geschielt hat, dass er mehr Kohle hat, dass er mehr Wünsche und so weiter, sowohl in der Arbeit am Platz als auch in der Spielerauswahl und so weiter, einfach viel, viel mehr einbringen kann. Und deswegen ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz guter Fit jetzt erstmal.
Dann kommen wir auch, würde ich sagen, zu den Abgängen.
Yes.
Ja, bis jetzt gab es ja noch nicht so viele.
Zu wenig. Also,
ich wollte gerade sagen, der einzige Nennenswerte vielleicht ist Josef Paulsen zum HSV, der jetzt ja aber auch nicht so relevant war. Dann ist Dickes auch zum HSV als dritter oder vierter Keeper. Und dann haben wir noch Moriba, der wurde nach seiner Leihe verpflichtet und dann wurden noch drei verliehen. Einmal Eduardo Norbi zu Arminia. Kann Bench sich freuen. Und Jeckel, der wurde schon zuvor verliehen und ist jetzt an Eintracht Braunschweig verliehen worden. Ja. Und dann sollen ja noch vielleicht Werner, Silva, Xavi, Simmons, vielleicht Openda, keine Ahnung. Also es sind ja alles noch mögliche Wechselkandidaten, die da im Raum stehen. Deswegen, ich hatte auch Šeško zugelost bekommen, den habe ich erstmal wieder abgegeben.
Ja, ist glaube ich ganz vernünftig und ich schätze auch, dass Šeško noch irgendwo einen Abnehmer in der Premier League finden wird. Zu Moriba einmal kurz, ich finde Moriba ist auch so ein bisschen Prime Leipzig Transfer für 25 Millionen Marktwert damals, 16 Millionen aus Barca geholt und jetzt eigentlich gefühlt jahrelang verliehen, nirgendwo geklappt und jetzt dann für 6 Millionen an Celta Vigo abgegeben und das ist halt ein Transferdefizit von 10 Millionen, was du dir halt dann auch wieder nur leisten kannst, wenn das irgendwo finanzkräftig unterstützt wird, aber wir wissen, wie es ist und genau, müssen halt dann auch damit umgehen. Richtig. Sonst Gerüchte. Du hast gerade eben schon gesagt, Abgänge, die noch irgendwie ins Haus stehen. Die Jungs, die jetzt im Testspiel nicht dabei gewesen sind, sind auf jeden Fall heiße Kandidaten, den Verein noch zu verlassen. Ansonsten natürlich Xavi, Openda und Šeško, die Spieler, die letztes Jahr eigentlich das Ganze hätten voranschieben müssen und Leipzig in die Champions League bringen. Wer von denen, glaubst du, bleibt da?
Ich bin noch ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass Openda oder Šeško. Also bei drei jetzt zwei zu sagen, ist natürlich auch scheiße. Aber Šeško weiß ich noch nicht so ganz, wo der jetzt hin soll.
Ja.
Der letzte Deal jetzt mit Arsenal ist ja geplatzt und irgendwie.
Ich glaube, es wird Newcastle.
Ja.
Ich glaube, wenn Newcastle Isak abgibt, dann könnten die mit Šeško nachbesetzen. Mhm. Aber nachdem Arsenal jetzt geplatzt ist, klar, ist erstmal die Frage, wer hat wieder einen Platz für irgendeinen 60 bis 80 Millionen Stürmer, ja. Vor allem wenn es Richtung Premier League geht. Bei Xavi glaube ich auch, dass er geht, weil ich Xavi als jemanden einschätze, der schon Champions League spielen Safe. Will, einfach für seine Vita.
Ja.
Und bei Openda, glaube ich, der bleibt da.
Ja, da habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Auf jeden Fall hat er ja einen Wechselwunsch hinterlegt, weil er Champions League spielen will. Und irgendwie viele sind auch dran, aber halt auch wieder 70 Millionen und nach letzter Saison.
Ja, ich finde das aber auch so eine Sache. Du kannst doch nicht aus Lens kommen, dann ein Jahr da spielen, Champions League mitnehmen und dann schaffst du selber nicht, dich zu qualifizieren und sagst dann, ja okay, aber ich selber habe Champions League Qualität, die Mannschaft letztes Jahr vielleicht nicht, aber ich habe schon wieder Bock, Champions League zu spielen.
Ja, ist ganz schön frech, ja. Aber so sind ja viele mittlerweile leider nach einer guten Saison viel zu früh dann, also ja, generell wechseln die Leute immer früher nach einer guten Saison, aber Openda könnte ich mir vorstellen, dass er auch noch deswegen bleibt, ne?
Yes. Dann, andere Sache, Leipzig hat noch zwei ausstehende Testspiele gegen Bergamo und gegen Lens. Ich glaube, nach den beiden Testspielen werden sich die Fragezeichen, die wir gerade in der Startelf noch haben, auch einfach einen Ticken geklärt haben. Eine Startelf jetzt zu predikten ist natürlich schwierig, aber Jakob hat es trotzdem mal für uns versucht.
Direkt zu Beginn wohl die schwierigste Frage aktuell bei Leipzig, denn wie sieht die Top-Elf aus? Das ist aktuell gar nicht mal so leicht. Ich habe mir allerdings die ersten zwei Testspiele verfolgt. Gestern hatte man mit dem FC Toulouse ein französisches Team zu Gast aus der Ligue 1, das man 7-0 schlagen konnte. Hat durchaus sehr beeindruckend gespielt. Ole Werner spielt im 4-3-3-System, auch teilweise etwas flexibel mit dem 4-2-3-1. Denke aber eher im 4-3-3, welches er vermehrt spielen wird. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Änderung im Vergleich zum 4-2-2-2, was hauptsächlich letzte Saison gespielt wurde. Das heißt, es gibt vor allem mehr Optionen im Mittelfeld und eher Fokus auf einen zentralen Stürmer vorne drin. Ich werde jetzt einmal meine aktuelle Top-11 nennen. Dazu vielleicht ein Disclaimer. Ich gehe davon aus, dass Benjamin Šeško und auch Xavi Simons leider den Verein noch verlassen werden. Bei Simons ist Chelsea dran, bei Šeško, er liebelt auch mit der Premier League, gegebenenfalls Newcastle, vielleicht auch Manchester United. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob bei Newcastle Isak noch geht. Das könnte da eine gewisse Transferwelle auslösen, bei der Šeško auch wieder attraktiv für andere Vereine wird. Und auch unter der Prämisse, dass RB schon einige Spieler eingekauft hat, auch für gut Geld diesen Sommer, wo man schon ein ordentliches Transferdefizit aufgebaut hat, gehe ich davon aus, dass sie noch Verkaufserlöse auch erzielen wollen und dass diese Spieler leider den Verein verlassen. Wir starten hinten im Tor mit Peter Gulaschi. Wer auch sonst, Peter Gulaschi wird gesetzt sein, gerade in der Bundesliga. Ich kann mir vorstellen, dass gegebenenfalls im Pokal mal Martin van de Voort rankommt, ran darf. Ansonsten gibt es keinen Weg vorbei an Peter Gulaschi. Er hat letzte Saison, war er glaube ich Top 2 oder Top 3 Keeper in Kickbase. Er hat noch den ein oder anderen Punkt mehr festgehalten, der sonst weg gewesen wäre. Hat über 3600 Punkte abgerissen. Sollte er da nicht irgendwie in den ersten Spielen einen kompletten Leistungsabfall haben, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann, ist ja absolut gesetzt, von daher auch Finger weg von Van de Voort. Habt ihr bei Liga Insider teilweise schon sehr viel Hype um Van de Voort gelesen. Ich glaube, das sind dann eher die Leute, die gerne ihren günstigen Keeper pushen. Aber Peter Gulaschi wird im Tor auf jeden Fall starten. Dann hinten links David Raum, auch absolut gesetzt. Daneben in der Innenverteidigung Willi Orban. Der zweite Innenverteidiger, gehe ich davon aus, dass Lukeba starten wird, ist eventuell schon ein bisschen im Duell mit Michi Abu. Ich sehe aber Lukeba als auf jeden Fall gesetzteren Spieler, sollten da auch nicht noch Angebote reintrudeln, er gegebenenfalls den Verein verlassen, dann wird er auf jeden Fall spielen. Als rechter Verteidiger, aktuell hat Leipzig einige Rechtsverteidiger im Kader. Ich gehe davon aus, dass Riedel Baku starten wird aktuell. Er hat letzte Saison alle Spiele gemacht, 34 Spiele, davon 29 Mal in der Startelf. Baku ist sehr wichtig für Leipzig aktuell und unter Ole Werner als Rechtsverteidiger eingesetzt. Zudem wurde Nedeljkovic wieder ausgeliehen. Der kann auch auf rechts starten. Aktuell sehe ich aber auf jeden Fall, dass Baku die Nase vorn hat. Im Mittelfeld dann auch sehr interessant. Die im 4-3-3 in der linken Mittelfeldposition gehe ich von Baumgartner aus. Bisher hat immer Xavi gestartet in den Testspielen. Sollte Xavi Simmons, solange er noch da ist, wird natürlich Xavi gesetzt sein. Ansonsten als erste Alternative sehe ich auf der Position Baumgartner. Der ist aktuell noch super günstig mit 2 Millionen. Also sehr interessant. Als defensiver Part im Mittelfeld wird vermutlich Arthur Vermehren am Anfang den Vorzug bekommen. Da aber durchaus auch ein enges Duell mit Seiwald. Sie sind beide noch sehr günstig. Also entweder Vermehren oder Seiwald sehe ich auf der Position auf jeden Fall starten. Für 3,3 Millionen bei Vermehren oder Seiwald 5,9 Millionen auch beide noch extrem günstig. Die rechte, etwas offensivere Mittelfeldposition wird Schlager einnehmen. Schlager war sehr überzeugend im Testspiel gestern und auch im ersten Testspiel gegen Meuselwitz. Er war letzte Saison fast die ganze Zeit verletzt, jetzt aber wieder da, umso wichtiger, macht offensiv einiges und ist aber im Mittelfeld auf jeden Fall unersetzlich aktuell und von den Mittelfeldspielern meiner Meinung nach aktuell der gesetzteste. Vorne im Dreiersturm auf den Flügeln links wird Nusa meiner Meinung nach den Vorzug bekommen aktuell, wird da gesetzt sein, gerade zu Beginn. In der Mitte Openda als Stürmer und auf der rechten Seite Neuzugang Bakayoko. Gerade für die Flügel, gerade das Flügelspiel wird neu bei Leipzig, haben sie auch einiges an Verstärkung geholt. Es gibt auch einige Spieler, die da reindrücken, wie zum Beispiel Diomond, zu ihm später aber nochmal mehr. Aber das ist aktuell meine Top 11 für die ersten Spieltage unter der Annahme, dass Benjamin Sesko und Simmons noch wechseln werden. Ansonsten sind die natürlich gesetzt.
So, Anton, deine Meinung zu Jakobs Elf?
Glaube ich nicht. Nein, Spaß. ich glaube nur nicht an Baumgartner. Weil Baumgartner mich letztes Jahr back-to-back-to-back-to-back enttäuscht hat. Also Hoffenheim, klar, geiler Kicker, sowieso auch immer noch ein geiler Kicker. Aber ich glaube, dass der nicht Achter starten wird. So, also hat ja auch Jakob gesagt, wenn Xavi bleibt, Xavi, sowieso. Aber wenn er nicht bleibt, dann sehe ich eher sogar Bansusi einfach anfangen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, Baumgartner letzte Saison irgendwie immer wieder probiert, hat nicht so richtig gezündet. Und dennoch, also, nee, ich glaube auch nicht, dass er startet.
Ja, die Sample Size der wirklich guten Spieler bei Leipzig ist einfach noch zu gering, um zu sagen, dass ich ihn jetzt als Starter sehen würde.
Ja.
Aber sonst gibt es, glaube ich, auf ein paar Positionen, wie wir vorher schon angesprochen haben, noch offene Duelle. Mhm. Ich glaube aber, dass ich das über die Vorbereitung klären kann und über Formstärke. Und insgesamt hoffe ich, dass man mit Leipzig dieses Jahr so ein Wolfsburg-Throwback-Saison 2020, 21 und Oliver Glasner bekommt, wo Weghorst, wo Lacroix, wo Schlager, Arnold, wo ein Castells einfach ohne Dreifachbelastung brutal gut Punkte geholt haben. Und das nochmal in eine Stufe höher erwarte ich eigentlich von Leipzig nächstes Jahr.
Ja, dennoch, wie siehst du es so bei Vermehren Seiwald? Also ich glaube zum Beispiel da, das bleiben einfach wirklich Dreckspunkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie besser. Warum?
Weil Leipzig, ich bin sehr überzeugt von Leipzig nächstes Jahr. Ich glaube, dass ein Team mit der Qualität im Kader, wenn sie wirklich nicht rotieren müssen, sich schon übers ganze Team so gut aufstellen kann, dass klar, also der defensive Sechser in Leipzig wird wahrscheinlich nicht 120er Schnitt spielen. Aber wenn der einen 80er Schnitt spielt, dann wäre das mir das Geld schon wieder sehr
80er
wert.
80er wäre schon okay, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das ein 80er wird.
Ich glaube es. Ich glaube, dass Leipzig allgemein ein sehr gutes Team haben wird nächste Saison.
Also du würdest ja am liebsten, wenn das Spielerlimit bei 3 ist, holst du dir 3 Leipziger, wenn du sie kriegst.
Also ja, das auf jeden Fall. Ich werde von den Teams, ich glaube allgemein, dass du Teams, die nicht Dreifachbelastung spielen und vielversprechend sind, da musst du voll drauf gehen. Ich würde auch Wolfsburg gar nicht so schlecht einschätzen dieses Jahr, ohne Dreifachbelastung. Neuer Trainer, ein paar vielversprechende Spieler mit dabei. Insgesamt ist das, glaube ich, ein Weg, den man auf jeden Fall gehen kann, wo man auch keine Rotationsbauchschmerzen haben sollte auf den meisten Positionen. Klar, wenn du jetzt auf dem Flügel einen Bakayoko, einen Diomond und einen Nusa hast, kann es auch sein, dass die sich alle zu dritt irgendwie regelmäßiger abwechseln müssen.
Das stimmt. Aber da, ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich werden wir in den Testspielen irgendwie vielleicht noch was rauslesen.
Ja, und in Bremen war Werner auch nicht krass am Rotieren. Also da muss man auch sagen,
das war so entspannt.
Ja, man muss auch sagen, dass der Kader da halt einfach auch deutlich weniger Rotation hergegeben hat als jetzt in Leipzig. Aber ich glaube schon, dass du prinzipiell dann einen Trainer sitzen hast, der klar junge Spieler ranführen möchte und entwickeln, aber auch einfach darauf schaut, seine beste Elf immer wieder auf Platz zu bekommen.
Ich glaube auch. Und dadurch, dass er ja nicht wirklich rumexperimentiert, ist es ja so gut, dass wir von den Testspielen so viel schon auf die Startelf schließen können. Ja. Weil die jetzt quasi immer irgendwie gleich aussah. In den nächsten Spielen wird es sich noch rauskristallisieren. Ja. Und ich glaube eigentlich, dann haben wir am ersten Spieltag eine Elf, wo wir schon quasi von ausgegangen sind.
Und weil du gerade gesagt hast, Seiwald, Vermehren, zu wem ich tendieren würde, du hast gesagt, du tendierst zu Vermehren, gell?
Nee, zu Seiwald. Ich finde Vermehren schon letzte Saison Ich finde nicht so.
Okay, ich hatte im Kopf, dass du zu Vermehren tendierst und wollte gerade nochmal sagen, ey, aber hast du nicht im Kopf, dass Seiwald letztes Jahr 30 Spiele gemacht hat und die 6 meisten Minuten für Leipzig? Weil ich habe jetzt nach dem ersten Test zumindest das Gefühl, dass es eben mit Vermehren als Absicherung hinter einem Schlager ganz gut funktioniert hat und könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die erste Lösung ist, die man mal probiert, wenn sich ein Seiwald nicht übertrieben aufdrängt.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass Vermehren hat ja auch jetzt eher gestartet, aber also, ja, ich persönlich würde mir Vermehren nicht mehr holen, aber kann auch sein, weil ich gebrandmarktes Kind bin. Ich hatte den letzte Saison und zwar, das war nix.
Ist halt nicht teuer, 3,5 Millionen für einen potenziellen Leipzig-Starter. Ist eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber wenn es wie letztes Jahr ist, halt Vermehren, Seiwald, gut, das war noch mit Kampel irgendwie ein bisschen, da wusste man nie so richtig, wer startet. Und es kann ja sein, dass es diese Saison genauso wird. Und dann bringt es mir dann auch nicht viel, wenn ich 3 Millionen habe, die dann aber regelmäßig auf der Bank sitzen.
Ist richtig, aber ich bin optimistisch.
Okay, das ist schön. Und worüber ich nochmal reden will, ist übers Tor. Gulaschi van der Voort. So, irgendwie, ich habe gelesen, vor allem bei Liga Insider, also was auch Jakob gesagt hat, dass er auf jeden Fall starten soll, weil er jetzt 12 Millionen gekostet hat, letzte Saison, eine ganze Saison auf der Bank war. Keine zweite wird er auf der Bank sitzen und deswegen wird er auf jeden Fall die Saison spielen.
Aber wer macht denn das Thema immer auf? Kommt es aus Leipzig oder kommt es einfach aus der Presse und Medien und Kommentarspalten? Weil ich glaube, dass die Rotation auf der Torhüterposition letztes Jahr auch was gewesen ist, was du halt da gemacht hast und was du dieses Jahr nicht unbedingt machen musst, beziehungsweise das wird Ole Werner entscheiden, glaube ich. Das ist keine Entscheidung, die dir von irgendjemandem aufgedrückt wird. Das ist keine Entscheidung, wo ein neuer Trainer Rücksicht drauf nehmen muss. Wir haben letztes Jahr Torwart XY für den und den Betrag geholt und Trainer XY hat so und so rotiert. Ich glaube, dass das schon einfach mehr ein Agreement war zwischen RB und Marco Rose und Van der Voort natürlich, dass der seine Minuten bekommen wird. Aber ich finde nicht, dass sich da ein neuer Trainer nahtlos dran anschließen muss und schätze ehrlich gesagt, er ist einfach der sich in der Vorbereitung besser zeigt, am Ende halten wird. Gegen Toulouse waren es ja auch jetzt beide im Tor, muss man auch sagen.
Weil ich bin jetzt auch mal gespannt, weil ich habe schon gesehen, bei uns wurde Gulaschi verkauft. Der wurde wieder an den Markt verkauft, weil ich glaube, schon viele sind irgendwie voll verunsichert.
Ja.
Und es sind mir ein bisschen viele Keeper, die dieses Jahr irgendwie.
Ich finde auch, es sind so locker 6 Keeper, wo du sagst, weiß nicht, unsichere Position, starker Zweiter, immer wieder verletzt. 18er Liga, beware, schnell einen guten Keeper zu bekommen.
Ja, genau. Und deswegen eigentlich so, da kriegst du meistens ja immer irgendeinen, aber diesmal habe ich ein bisschen Angst. Aber wenn Jakob auch sagt, Gulaschi ist sicher gesetzt, dann vertraue ich. Weil der ist auf jeden Fall dann bei uns jetzt bald wieder da.
Ja. Wie sehen deine Teams bisher aus in deinen Ligen? Weil du hast ja schon gestartet teilweise, oder?
Ja, ich habe gestartet. Eine gestern und eine vor einer Woche. Und ich hatte bei der Zulosung bei der ersten Liga unnormal Pech. Da habe ich Šeško, so war mein einziger Big Boy, habe ich auch verkauft. Also ich habe wirklich, mein Team steht jetzt aus gefühlt null. Habe mir Mainka gekauft und Burkhardt, den habe ich bekommen. Und jetzt, gestern bei der Zulosung hatte ich relativ viel Glück. Da habe ich einen Bayer bekommen, was ich okay finde. Ich habe einen Teat bekommen, wo ich mich sehr gefreut habe. Ich habe einen Hub bekommen, Gimba, der steigen wird, Koliarakis ist okay. Also da lief es schon besser.
Frage. Frankfurt-Brille abgesetzt. Hättest du lieber einen Burkhardt im Team oder einen Openda? Kosten, glaube ich, gerade beide vergleichbar viel.
Boah, safe Burkhardt.
No way!
Doch.
Niemals!
Doch.
Niemals.
Openda letzte Saison, der war so, ich weiß, letzte Saison. Aber der war so scheiße. Warum hast du denn jetzt die Garantie, dass er auf einmal wieder trifft?
Gutes Bauchgefühl.
Okay, Leute, hört auf
mein Bauchgefühl. Schau mal so. Jonathan Burkhardt. Häufig verletzt. Dreifachbelastung Champions League. Er ist kein Rohpunktestürmer. Er muss treffen, um zu punkten. Klar ist Openda auch nicht. Aber keine Dreifachbelastung. Wenn Šeško geht, klarer einziger Stürmer. Auch wenn du keine Doppelspitze mehr hast. Der wird's.
Es sind,
ich bin bei Openda bin ich wie Bench mit Stöger. Dieses Jahr mit Kevin Stöger, ja.
Es sind gute Argumente, die du lieferst.
Aber du willst hier nicht hören und hast Frankfurt-Brille auf.
Ich denke mir jetzt also gerade, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht.
Aber Jonathan Burkhardt macht trotzdem 30 Saisontore.
Also der ist gerade ja wieder nicht im Kader, aber der ist nicht verletzt, sondern erkältet.
Ja, das ist doch.
Ich sehe schon wieder diese Pille neben seinem Namen und denke mir, Johnny.
Du kannst es dir in 4 Ligen nicht leisten, solche Spieler im Team zu haben.
Nein, deswegen, ich muss eigentlich, mein Plan ist es auch auf Teams wie Leipzig zu setzen, wo ich einfach sichere, geile Punkte habe und keine Rotation und keine ständige Auswechslung. Deswegen, ich weiß. Johnny ist es, glaube ich, einfach, weil mein Herz ein bisschen dran hängt. Gut.
So viel dazu.
MVP, Anton. Wird es auch dein MVP, wenn du so begeistert bist? Oder hast du
einen anderen? Ich habe noch keinen. Ich habe eine Handvoll.
Dann hören wir uns erstmal.
Kann mich nicht festlegen, ja.
Gut, dann hören wir uns erstmal Jakob an. Der kann sich hoffentlich festlegen.
Wer wird MVP diese Saison bei Leipzig? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Letzte Saison konnte ich das recht einfach mit Xavi Simmons beantworten, der es auch geworden ist, obwohl er auch einige Spiele gefehlt hat, aber trotzdem noch am meisten Punkte geholt hat. Danach kam auch schon Peter Gulaschi, deswegen langweilige Take wäre hier auch Peter Gulaschi, der einfach absolut solide Punkte wieder machen wird. Aber danach, wenn wir mal zu den Feldspielern schauen, vielleicht auch in der Offensive, sehe ich durchaus gute Chancen, mal wieder mit einem alleinigen Stürmer Luis Openda, der Potenzial hat, mal wieder viele Punkte zu machen. In seiner Premierensaison bei RB hatte er über 4000 Punkte abgerissen, letzte Saison leider nicht so gut gewesen, könnte sich aber in der Offensive durchaus jetzt wieder mehr auf ihn fokussieren als zentralen Stürmer. Von daher gehe ich mal mit Luis Openda als Feldspieler-MVP von RB nächste Saison.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Jakob, my man.
Jetzt wird es mir nochmal reingedrückt. Also gut, Openda ist scheinbar der way to go.
Ja.
Hast du dem noch was hinzuzufügen? Glaubst du, es könnte noch ein anderer MVP werden?
Wenn er bleibt, wird es natürlich wieder Xavi, der auch letztes Jahr mit 3800 MVP geworden ist. Wenn er nicht bleibt, sehe ich Stand jetzt, weil ich auch offensiv denken will und nicht mit einem Basic Willy Orban gehe, der auch über 3000 gemacht hat letztes Jahr, gehe ich mit einem von 3, Openda, Bakayoko oder, weil der mich so angeschoben hat, Xaver Schlager. Also wenn der fit ist und wenn der durchspielt und wenn der so hoch anlaufen darf, wie er es jetzt gegen Toulouse gemacht hat, dann, ich glaube, in dieser Wolfsburg-Saison hat der auch locker über 3000 Punkte gemacht.
Das wäre zu krass.
Ja. Was ist denn dein MVP?
Ich habe tatsächlich auch keinen, aber ich glaube,
Schließ dich uns an.
Mit Openda, ich glaube, Bakayoko wird irgendwie auch enorm viele Punkte machen.
Ja, Flügelthematik halt. Ich weiß noch nicht, ob der. Glaubst du, der ist fix auf dem Flügel rechts?
Ja.
Okay. Ja, dann ist das natürlich ein guter Call.
Das glaube ich schon. Und dann sind so 23 Millionen auch natürlich unfassbar wenig.
Hier kurz nachgeliefert, Xaver Schlager in seiner guten Wolfsburg-Saison waren 3200 Punkte.
Stark.
Schon lecker und könnte man bei Leipzig auf jeden
Wie
Fall.
Wie viel kostet er gerade?
14, 15, 13? Nee, 8,7.
Boah.
Also, das ist jemand, für den ich auf jeden. Ja. Die Verletzung.
Wie viel
letztes,
würdest du.
Er war halt häufig verletzt letztes Jahr.
Ja.
Und ich müsste halt sehr krass in ihn trusten, dass er sich nicht mehr verletzt.
Ja.
Dass er sich wirklich nicht mehr verletzt.
Ja. Aber nach dem Podcast wird er auch steigen.
Allgemein würde ich Leipziger schon deutlich overpayen, weil ich glaube, die haben viele auf dem Zettel. Ich würde alles zwischen 12 und 15 als gerechtfertigt betrachten.
Ja, bei uns sind die ganzen Leipziger wirklich schon in dieser einen Liga, sind die schon alle weggegangen.
Ja.
Und deswegen, ich glaube.
Aber zu Marktwertpreisen oder zu horrenden Preisen?
Oh, ist okay, bisschen mehr, paar Millionen drüber, aber ich hätte direkt auf mehr gehen sollen. Aber ich wollte es nochmal langsam angehen lassen, aber ich hätte es nicht langsam angehen lassen sollen. Naja, gut, dann kommen wir jetzt zum Dauerbrenner diese Saison.
Dauerbrenner von RB. Ja, durchweg solide Punkte. Ich glaube, das sind die bekannten Gesichter. Als erstes fällt mir natürlich Willy Orban ein. Er hat auch letzte Saison einen Punktedurchschnitt von 130 gehabt. Also von ihm könnt ihr immer absolut solide Punkte erwarten. würde ich auch wieder empfehlen als Dauerbrenner. Daneben auch David Raum auf der Linksverteidigerposition und Peter Gulaschi im Tor als ja die absolut gesetzten Spieler, die euch durchweg solide Punkte bringen werden, für die ihr natürlich auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen müsst, aber da wisst ihr auf jeden Fall, was ihr für das Geld bekommt.
Da hat er recht. Da weiß man, was man fürs Geld bekommt. Bei Orban natürlich auch immer wieder die ein oder andere Kiste dabei, wenn es so weitergeht wie letzte Saison. Habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, ich glaube auch, Orban ist ein heißer Call. Orban letztes Jahr nur 25 Spiele gemacht, was für ihn schon fast wenig ist, aber ich glaube, dass
Nur gesperrt gewesen.
er dreimal rot gesperrt, fünfmal verletzt, einmal ohne Einsatz im Kader. Es wird nächstes Jahr, sollte er noch der gesetzte IV von Ole Werner sein, auf rechts, auf jeden Fall mehr werden, immer für ein Tor gut. 3000 Punkte sehe ich da als safe. Wen man, ja, wenn ich gerade reinschaue, wer die meisten Einsätze und Minuten gesammelt hat. Letztes Jahr waren Openda und Šeško mit 33 Einsätzen ganz vorne mit dabei. Und auch wenn es um Minuten geht, waren sie einfach Platz 2 und 3 nach Peter Gulaschi. Und dann kommen aber auch schon Orban, Xavi und Seiwald.
Seiwald finde ich krass, das hatte ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm, dass der tatsächlich was alles gemacht hat.
30 Einsätze ist schon echt gut, ja.
Das ist echt gut. Gut, und jetzt kommen wir zum Player to Watch. Ich glaube, das wird nochmal sehr interessant, weil Jakob sicherlich auch ein bisschen detaillierter auf die Neuzugänge eingehen wird. Er hat ja schon eingeteasert, dass Diomandé auf jeden Fall jetzt nochmal erwähnt wird später. Und da bin ich sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat.
Player to Watch ist dieses Jahr eine sehr interessante Kategorie, wenn man sich den Leipziger Kader anschaut. Und da müssen wir natürlich auf die Neuzugänge blicken. Und ich habe es in der Formation schon leicht angeteasert. Ich sehe zwar am Anfang Antonio Nusa auf dem linken Flügel gesetzt, allerdings hat sich jetzt gerade in den Testspielen schon Jan Diomond sehr aufgedrängt. Er ist erst 18 Jahre jung, hat nur 1,5 Millionen Marktwert, also laut Transfermarkt.de. RB hat 20 Millionen bezahlt für den Spieler, der von Leganés aus der spanischen Liga kommt, und er hat echt super überzeugt. Gestern gegen Toulouse auch wieder ein krasses Solo im Strafraum, wo er zwei Spieler stehen lässt und dann den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterbringt. Auch im Testspiel davor getroffen, jeweils meistens direkt nach Einwechslung. Also hat er direkt sehr überzeugt, ist sehr wuselig und ist für mich auf jeden Fall ein Player to Watch, den ihr auf dem Zettel haben solltet. Sollte er vielleicht auch schon in den ersten 5 bis 10 Spieltagen mal eingewechselt werden und durchbrechen, könnte ich mir vorstellen, dass er da auch immer mal mit Nusa den Platz tauschen könnte. Daneben auch ja, Banzusi im Mittelfeld sehr interessant gewesen in den Testspielen, und dadurch, dass voraussichtlich vor allem im 4-3-3 gespielt werden wird, wird also auch im Mittelfeld immer eher ein Platz mehr zur Verfügung stehen und auch durchrotiert mal werden. Und auch Banzusi ist sehr interessant und könnte auch am Anfang eine Rolle spielen.
Jetzt habt ihr es nochmal gehört. Also hat sich eigentlich nahtlos an uns angeschlossen, was wir gesagt haben. Und was mir gerade aufgefallen ist, Jakob sagt immer Diomond. Und warum sage ich die ganze Zeit Diomondé?
Ich sage auch Diomandé,
Aber da ist ja
aber
kein
da ist kein
Akzent.
Akzent drauf, ja.
Ist es der
Er
neue
wird schon recht haben,
Odyssee?
er wird französisch Abi gemacht haben.
Diomond.
Ist
Ja.
Diomand Franzose, ja, oder?
Ich denke schon.
Ich check das mal kurz,
Das ist
Fact,
dann
während.
wieder Ulysse, weil warum sagt man Odyssee? Da ist
Ja.
doch, ja.
Ich check Diomand Nationality und du erklärst den Leuten währenddessen, wer deine Player to Watches sind und auf wen du davon explizit gehen wirst, von denen, die Jakob gerade genannt hat.
Gut, meine Players to Watch, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Diomond ist auf jeden Fall ganz hoch im Kurs bei mir, weil ich mir auch tatsächlich vorstellen kann, dass er Nusa verdrängen kann. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich früher in den Overpay gehen als hoffentlich mein ein oder anderer Kollege. Und Bansusi werde ich mir natürlich auch an, oder Bansusi, neues Problem, werde ich mir auch auf jeden Fall genau unter die Lupe nehmen, weil, wie gesagt, vielleicht gehe ich auch da schon direkt drauf. Anton hat ja auch schon gesagt, weil Baumgartner wir den als nicht gesetzt sehen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob man Schlager kann ich nicht als Player to Watch bezeichnen, also auf den werde ich auf jeden Fall gehen.
Ich werde auch alle Startelfspieler watchen. Ich
Ja.
werde so auf alle schielen und auf alle mitbieten und überall gucken, schon ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, als Marktwert ist.
Ja.
Und Diomond ist, by the way, aus der Elfenbeinküste.
Aber die Jumont.
Ja, die Jumont. Ja,
gut, haben wir das geklärt.
Kennst du diese Premier League-Videos, wo die Spieler all ihre Namen aussprechen müssen, ja, für die Kommentatoren? Also sagen, Diomond.
Ja, ganz ehrlich, ist aber richtig.
Ich liebe das. Ich würde das auch richtig gerne für die Bundesliga haben, dass alle.
Manche Clubs machen das.
Ja. Ich habe es in der Premier League halt so bei vielen gesehen. Es war auch letztes Jahr so sehr mimik unterwegs und wo dann alle ihre Namen Nicolas Jackson sagen mussten und so weiter und immer sehr nice betont.
Ich fände es auch richtig geil. Einfach bei den Media Days das mitproduzieren.
Ja.
Und dann hättest du alles.
Unser nächstes Instagram-Reel wird einfach nur alle Spieler vom nächsten Club, wo wir sind, müssen einmal ihren Namen reinsagen.
Wird Sinn machen und wäre wahrscheinlich auch gutes Potenzial. Cool. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Punktefallen. Also, Anton, wenn es nach dir gehen würde, da gibt es doch fast keine, oder?
Ich würde mich zumindest schwer tun, damit eine auszumachen.
Gut, mal gucken, was Jakob sagt.
Von wem solltet ihr nächste Saison lieber die Finger lassen? Die Liste ist leider auch etwas länger. So interessant, wie auch die neuen Spieler sind und auch niedrige Marktwerte, gibt es einige Spieler auch aktuell im Kader, von denen man lieber die Finger lassen sollte. Zum einen Šeško und Xavi aufgrund möglichen Wechsel würde ich euch aktuell nicht dazu raten, sie zu kaufen. Daneben Henrichs, der noch angeschlagen ist. Man hat auch viele Rechtsverteidiger aktuell im Kader. Und Baku und Nedeljkovic sehe ich beide aktuell vor einem Henrichs. Danach kommen noch Haidara, Kampe, Klostermann, die nicht berücksichtigt wurden im letzten Testspiel, was auch als klares Zeichen gedeutet werden kann, dass man nicht mehr mit ihnen plant. Daneben gibt es die Leihrückkehrer und ebenfalls Verkaufskandidaten Timo Werner, Silva und Elmas, die alle noch abgegeben werden sollten. Die solltet ihr auf jeden Fall nicht kaufen. Zusätzlich im Tor Van de Voort, ich hatte es eingangs gesagt, ich sehe nicht, warum er diese Saison Gulaschi ablösen sollte. Klar, er wurde für die Perspektive geholt und für kurz oder lang wird er den Posten im Tor einnehmen. Aber diese Saison gibt es aktuell kein Anzeichen, dass das soweit ist. Von daher solltet ihr auch von Van de Voort die Finger lassen.
Als Jakob gesagt hat, die Liste der Punkte fallen ist lang, ist mir erstmal alles aus dem Gesicht geglitten. Das ist scheiße. Aber er hat ja im Endeffekt nur gesagt, passt auf, die Leute, die entweder noch wechseln werden oder bei denen er keine Spielzeit / viel Rotation sieht, die sieht er als potenzielle Punkte fallen. Ich würde da nochmal, hat er auch schon gesagt, sagen, trotzdem alle relativ geringer Marktwert, also viel Geld verbrennen wird man zumindest nicht. Und ich glaube auch, dass man da einfach dann realistisch halt selber davor einordnen muss, ob man da viel Punkte sieht oder nicht. Und ich habe jetzt zumindest nicht das Gefühl, dass es irgendeinen Spieler gibt, den man fälschlicherweise krass overhyped.
Das nicht?
Wenn die Leute nicht das Gefühl haben, dass Openda weiterhin, dann wäre das jemand, den ich hier fälschlicherweise overhyped habe.
Nein, das glaube ich nicht. Ich habe ein bisschen, ich habe mir so Nusa-Fragezeichen noch hingeschrieben, weil ich mir dachte, stell dir mal vor, der wird dann
der
relativ.
Der war so gut letztes Jahr.
Ja, ich weiß, aber stell dir mal vor, der wird doch abgelöst und dann kaufst du den viel zu teuer und dann hast du keine Punkte mehr.
Ich sag, selbst wenn er auf dem linken Flügel abgelöst wird, spielt er halt auf der 8. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Nusa seine Minuten komplett verliert.
Mhm.
Und dann, glaube ich, ja, machst du mit dem crazy, Marktwert, ne, wirklich nichts falsch.
Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Wie viel?
13-2.
Ja,
also
okay.
Ist natürlich nicht nichts, aber für einen Leipzig-Spieler, den wir am Anfang auf jeden Fall starten sehen,
true,
und der auch auf verschiedenen Positionen zum Einsatz kommen kann und erstmal verdrängt werden muss. Klar, Diomont hat jetzt ein gutes Testspiel gemacht, aber so viel mehr haben wir auch noch nicht davon gesehen. Also es kann auch sein, dass wir noch Testspiele gegen Bergamo und gegen, hilf mir, was ist der zweite Gegner gewesen? Premier League, oder?
Dings.
Nee, Lens, Ligue 1, genau. Dass wir Testspiele gegen Bergamo und Lens sehen und dass es da aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Glaube ich nicht, aber zurück zu Nusa, der wird seine Punkte machen.
Gut, dann streiche ich den komplett. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner Lieblingsrubrik, unsere Kaderübersicht mit Take or Toss.
Willst du machen? Also soll ich dir ansagen oder soll ich taken oder tossen?
Ich glaube, ich will, dass du das machst. Und dann nochmal
ganz
kräftig überlegst. Weil wenn du hier jetzt bei wenn du jetzt überall Takes sagst, dann können unsere lieben Zuhörer da auch nicht viel mitnehmen. Und deswegen fangen wir an. Wenn du Marktwerte wissen musst. Achso, du hast die Liste selber offen? Sehr
yes.
Gut. Dann gehen wir durch. Gulaschi.
Take.
Van der Voort.
Ich truste in Gulaschi Toss.
Gut, Zingerle können wir.
Tösen.
Bichabu.
Fand ich gut. Würde ich auf jeden Fall taken. Würde ich mich auch dazu hinreißen lassen. Tickens Overpain. Sehe ich tendenziell voll okay bar.
Gut. Ist auch eine 6 Millionen günstiger.
Ja.
Also Lukeba?
Take ich zum Marktwert ohne Overpay, um zu gucken, ob er nicht vielleicht doch der Spielende ist. Aber da gehe ich weniger Risiko.
Mhm. Finkrefe?
Da gehe ich gar kein Risiko, da mache ich Toss.
Retrieder?
Tosse ich auch.
Henrichs?
Take ich, sobald er wieder fit ist. Vermutlich sogar eher so 2 Wochen früher, um der Sneaky-Kollege zu sein, der das Comeback auf dem Schirm hat.
Ja.
Beziehungsweise ich glaube, dass er bei Baku, Nedeljkovic und ihm auf rechts hinten schon in Ruhe und langsam aufbauen wird. Also ja, nicht zu schnell zu relevant werden wird. Erstmal nicht drauf gehen.
Klostermann.
Toss.
Nedeljkovic.
Take, weil sehr günstig.
Orban.
Take, weil sehr konstant.
Raum.
Take, weil WM ja und der muss sich zeigen.
Baku.
Sehe ich tendenziell vor Nedeljkovic. Aber ich kann nicht alle taken. Ich kann nicht auf rechts einfach beide Optionen taken. So viele Kaderplätze habe ich nicht. Deswegen, nee, der wird kein überkrasser Punkter in Leipzig in dem Jahr sein im Verhältnis zu anderen. Deswegen gehe ich lieber auf Offensivkräfte und toss jetzt mal Baku.
Bansusi.
Tosse ich.
Baumgartner.
Tosse ich.
Diomond.
Take ich.
Haidara.
Toss.
Kampel.
Toss.
Maximovic.
Toss.
Nusa.
Take.
Odriago.
Toss.
Odriago.
Uedraogo.
Nochmal.
Tosse ich.
Schlager.
Take.
Seiwald.
Wenn ich Seiwald oder Vermehren? Seiwald oder Vermehren? Einen von beiden muss ich nehmen. Wenn ich wieder beide nehme, dann habe ich mich entschieden. Ich mache, nee, Seiwald, Toss.
Danke. Simmons.
Marktwert, Take. Kein Overpay. Auf gar keinen Fall Overpay dieses Jahr.
Okay. Zu heikel. Vermehren.
Take.
Bakayoko.
Dickes Take.
Boah, ich habe die ganze Zeit gesagt, der kostet 23 Millionen, der kostet 18 Millionen.
Ha! Eine Spur günstiger. Noch vielleicht war das drin, der Realmarktwert. Nee, das war der Kaufpreis, oder nicht? Ungefähr 40 Millionen letztes Jahr und um die 20 dieses Jahr. Never mind. 18 ja, Millionen Kickbase-Marktwert, weiter geht's.
Gummis. Gummis.
Toss.
Openda.
Letzte Man. Take.
Silva.
Toss.
Šeško.
Toss. Weil ich einen Wechsel sehe.
Ja. Gut. Ich glaube, es ist okay. Also du hast natürlich bei vielen Take gesagt, aber
auch nicht bei allen. Ich habe es,
genau,
ein bisschen reduced.
Beispielsweise schon sowas wie hier Seiwald und Vermehren, da hast du doch schon geholfen.
Vermeintlich. Hoffentlich.
Ja. Lieber Vermehren für 3,5 Millionen. Das ist schon nichts.
Hast du ein bisschen reingehört letzten Folgen, was ich mit Bench immer gemacht habe, noch Richtung Abschluss?
Ja, deine Rutsche.
Nee, meine Top 3 Assoziationen mit dem Verein. Was ist meine Rutsche?
Ach so, ich dachte die Rutsche, dass du immer nur sagst, die sind Platz 15 bis 19.
Ah ja, geil, das machen wir auch noch. Safe, safe, safe.
Ja, die 3 Assoziationen, habe ich gehört, sollen wir hier weiterführen.
Ja, bitte.
Aber, also 3 Assoziationen mit Leipzig.
Ja, was hast du mit Leipzig
müssen
für?
Müssen wir beide,
ja, du machen. 3, ich 3. Hast du 3? Soll ich anfangen? Willst du noch überlegen?
Fang du mal an.
Ich war einmal bei Leipzig im Stadion. Oh, Heimspiel gegen Frankfurt.
Du?
Ja.
Oho.
Ja. Und dann haben die gesungen, einmal Leipzig, immer Leipzig. Hey, hey. Und ich habe mir gedacht, das kenne ich. Das haben die geklaut. Das ist von den Löwen. Und ich war so in dem Moment so felsenfest davon überzeugt, dass sie das von 60 einfach geklaut haben. Und dann habe ich das irgendwann im Büro so, hey, die haben, Titi so, ey, die haben das von 60 einfach geklaut. Und dann so, ja, nee, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie nur ein Verein. Ja, logisch, Alter, das kann irgendwie jeder Verein. Einmal Frankfurt, immer Frankfurt. Hey, hey, so, das ist einfach überhaupt nicht geklaut. Das war ein bisschen ein dummer Moment von mir.
Sehr
aber
witzig.
Remember ich auf jeden Fall. Soll ich Nummer 2 gleich machen?
Ja, klar.
Nummer 2.
Ach so, oder macht jeder Nummer 1?
Wie du magst. Nee, ich hätte die nicht gerankt. Nummer 2. Was sagst du zu Leuten, die früher aus dem Stadion gehen, als Abpfiff ist?
Oh, schlimm.
Schlimm?
Schlimm.
Shame on me. Habe ich gemacht. Weil Leipzig ist ja irgendwann auch aus den unteren Klassen nach oben gepaced, richtig? Und irgendwann waren sie auch in der zweiten Bundesliga. Zeitgleich wie 1860. War irgendwie so erster, zweiter Spieltag, erstes Heimspiel der Saison. Die Löwen wie immer komplett gehypt. Dieses Jahr geiler Kader, neuer Trainer, wir steigen auf, dies, das. Und dann saß er drin Und da hat Yusuf Paulsen uns einfach mal geschwind drei Dinge eingeschenkt, chancenlos gewesen gegen Leipzig und 3-0 zur 80. U-Bahn. Kein Bock mehr gehabt.
Also sogar 80. Also du meinst nicht so zwei Minuten vorher oder nach 80. 80. Boah, ist krass.
Ja, da war ich sehr gebrochen und ist, glaube ich, die eine Handvoll Spiele, bei denen ich mal ein bisschen früher gegangen bin.
Ja, okay.
Habe ich noch einen? Eigentlich nicht. Boah, mein Kickbase Connect wäre bei Leipzig bei mir, was ich ultimativ krass fand, war, als sie Upamecano, Mukiele und Konaté und Halstenberg Kette hatten. Da habe ich mir mal in der Liga mit Dreier Club Limit irgendwie drei hinten reingepackt und richtig Punkte gefahren. Geil. Das war geil.
Schön. Ich glaube, ich kann da leider nicht mithalten mit drei Assoziationen. Also meine erste Assoziation, ist gemein, war halt Dose. Und zweite Assoziation ist, muss ich natürlich an letzte Saison denken, an das 4-1 war es, glaube ich, wo Knauf wieder losgelegt hat. Und das ist Assoziation Nummer zwei, weil das letzte Saison auch einfach eines der nettesten Stadionbesuche war. Und mir meine, ich so eine kranke Bierdusche bekommen habe, dass mir meine Kontaktlinse rausgeschwommen ist.
Intens.
Intens. Boah, Assoziation Nummer drei. Ganz ehrlich, ich hoffe einfach ab nächster Saison Schlager mit einem kranken Schnitt. Aber das kann ich jetzt noch nicht predikten. Das ist vielleicht nächste Saison die Assoziation mit Leipzig.
Ja, einziger Bruch, ich könnte mir, selbst wenn irgendein Kickbase-Leipzig-Spieler von mir richtig krass performt nächstes Jahr, ich könnte mir kein Trikot holen.
Nein.
Das geht nicht. Mm-mm. Da müsste ich auf Nazio ausweichen.
Nee, nee. Aber das wird auch, ich glaube, jeder hier verstehen, außer vielleicht Jakob und seine, was hat er gesagt, 10 anderen Fans.
Ja, ich muss übrigens sagen, Jakob, ein geiler Experte. Ich fand funny, dass er am Anfang so Jokes selber über Leipzig machen kann. Ja. Ist schon mal gut. Muss man auch, glaube ich, können als Leipzig-Fan. Ja. Dann 18er Liga, ultra versweated. Und letztes Jahr hat der Janni mit ihm aufgenommen. Und wir waren in Leipzig vor Ort. Und da auch einfach sehr sympathischer Dude gewesen. Der uns, glaube ich, jetzt gleich noch mal, bevor es die Tabellenplatz-Rutsche gibt, noch mal seinen Ausblick auf die Saison geben kann.
Für die kommende Saison von Leipzig bin ich durchaus optimistisch. Es wird natürlich interessant sein zu sehen, wie sie damit umgehen, dass sie keine Dreifachbelastung diesmal haben. Kann ja aber eigentlich nur positiv sein für das Team. Sie können sich voll auf die Bundesliga fokussieren und den DFB-Pokal, haben keine internationale Belastung. Das heißt, es fallen ja mindestens 8 Spieler aus dieser Gruppenphase weg. Wenn sich gerade in den ersten Spieltagen auch eine Startelf herauskristallisiert, auf die Ole Werner setzt, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da dann auch sehr gut für viele Spieltage solide Punkte im Team hat. Ich gehe daher davon aus, dass RB in der nächsten Saison wieder die internationalen Plätze erreichen wird und bin optimistisch, dass wir den 3. Platz erreichen können hinter Bayern und Leverkusen. Das heißt auch, durch die durchwachsene letzte Saison sind insgesamt die Marktwerte sehr runtergegangen bei den Leipzigern. Es gibt viele potenzielle Startelf-Kandidaten, die bei Kickbase noch sehr günstig sind. Ihr habt gerade in meiner Top-Elf einige gehört, unter anderem Vermehren und Schlager. Aber selbst zum Beispiel ein Lukeba oder Baku sind für die Verteidigung mit 10 Millionen als Startelf-Kandidaten bei Leipzig noch sehr bezahlbar. Schaut euch auf jeden Fall aber auch die nächsten Spiele an. Es gibt in den nächsten 2 Wochen noch jeweils ein Testspiel gegen Bergamo und Lens, bevor die erste Runde des DFB-Pokals ansteht gegen den SV Sandhausen. Das heißt, auch da könnt ihr einen guten Eindruck weiterhin bekommen. Gestern das Testspiel gegen Toulouse war schon sehr aufschlussreich. Ich denke, klar, man wird noch mehr etwas durchrotieren, aber die Aufstellung DFB-Pokal sollte wieder einen guten Eindruck dafür geben, wie man auch in der Bundesliga startet. Das Auftaktspiel in München gegen Bayern ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber danach folgen Gegner mit Heidenheim, Mainz, Köln, Wolfsburg, die durchaus schlagbar sein sollten für Leipzig und wo ich sehr gute Kickbase-Punkte sehe. Deswegen werde ich persönlich dieses Jahr auf jeden Fall mir einige Leipziger im Team holen, die aktuell noch sehr günstig sind. Und damit hoffe ich auf eine gute Saison Euch auch allen viel Spaß bei Kickbase und weiterhin alles Gute.
Ich hoffe, die werden Bayern so fetzen am ersten Spieltag.
Dein Team wird sich auf jeden Fall freuen, wenn du, wie gesagt, hier drei Leipziger reinstellst.
Ja.
Mir war es gar nicht so bewusst, dass auch so ein gutes Programm ansteht. Und wenn die, also so ein guter Spielplan für die Leipziger, wie er gerade gesagt hat.
Ja.
Und wenn du dann natürlich am Anfang jetzt noch günstig die kriegst und die dann krass steigen, ist natürlich auch. Also natürlich, es spricht alles für Leipzig. Und Anton, ich will jetzt aber trotzdem eine Saisoneinschätzung, weil gefühlt so wie du hier dich in Leipzig verliebt hast, in die Spieler, in ihre Kickbase-Punkte, in ihre möglichen, ich wollte gerade sagen, deswegen in ihre möglichen Kickbase-Punkte. Wo siehst du Leipzig enden?
Was sagst du, was ich jetzt sage?
Boah, du musst eigentlich. Du wirst was in den Top 5 sagen, aber das ist so ziemlich vage, finde ich.
Meine Punkterutsche ist 1 bis, oder meine Tabellenplatzrutsche ist 1 bis 4. Und ich habe mir zwei Szenarien überlegt. Entweder Bayern wird Meister, dann wird Leipzig Zweiter. Oder Dortmund wird Meister, dann wird Leipzig Dritter.
Ah, okay.
Das sind meine beiden
Szenarien. Dortmund Meister?
Ich will jedes Jahr wieder dran glauben, dass es nicht Bayern wird. Und ich sehe dieses Jahr Leverkusen nicht stark genug nach dem Umbau und mit Ten Hag. Ich sehe Frankfurt nicht stark genug. Ich sehe, dass bei Leipzig auch immer noch einfach halt viele junge Leute sind, der Umbruch und so weiter, auch wenn du nur einen Wettbewerb hast, den du richtig durchzocken musst. Deswegen ist es, wenn dann, das Mühe der Chance, die Meisterschaft nächstes Jahr zu holen, dass ich den Dortmund dann gebe. Und deswegen, wenn Bayern, dann Leipzig 2, ja,
okay.
Wenn Dortmund, dann Leipzig 3.
Ja.
Ich hatte das ist meine Rechnung gerade.
Finde ich gut. Kann ich mich anschließen. Also ich glaube, Leipzig wird auch auf jeden Fall wieder oben mit dabei sein. Und international, das ist, glaube ich, dann keine Frage, dass sie wieder international spielen werden.
Yes, denke ich auch.
Und ich glaube, damit können wir uns auch verabschieden.
Ja, wir sind durch, oder?
Ja.
Alles gesagt.
Ja. Ob ich beim Training jetzt noch mehr gesehen hätte? Ach ja.
Ja, ey, mehr Spieler gesehen, mehr live.
Ja.
War schon geil, aber morgen geht's ja schon weiter.
Richtig. Morgen geht's weiter mit Mainz. Da sind wir beim Testspiel vor Ort.
Yes.
Und weiteres erfahrt ihr morgen.
Weiter.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.